Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Dirk-Oliver Heckmann im Studio. Schönen guten Abend. Eine Zeitenwende hatte Bundeskanzler Olaf Scholz angekündigt mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Eine Zeitenwende ganz anderer Art hat heute die EZB, die Europäische Zentralbank, angekündigt. Jahrelang befand sich der Basiszins der Zentralbank bei Null, zum Leidwesen aller Sparer oder Menschen, die etwa eine Lebensversicherung abgeschlossen haben. Heute kündigte EZB-Chefin Christine Lagarde in Amsterdam an, dass ihr Haus die wichtigsten Zinssätze im Juli um 0,25 Prozentpunkt anheben werde. Zum ersten Mal seit 11 Jahren. Auch die milliardenschweren Anleihekäufe werden zum 1. Juli eingestellt. Mehr dazu gleich und ein Interview mit dem Ökonom Markus Demari. Außerdem, Finanzminister Lindner macht das Fass Atomkraft wieder auf und nach der Entscheidung für ein Aus des Verbrennermotors zeichnet sich Streit in der Ampelkoalition ab. Zunächst also nach Frankfurt bzw. nach Amsterdam. Hier tagte nämlich der EZB-Rat unter Leitung von Christine Lagarde. Und die stellte heute eine Entscheidung vor, die zumindest finanzpolitisch eine weitere Zeitenwende markiert. Eine Zeitenwende, die vielen allerdings nicht weit genug geht. Brigitte Scholtes.
Die EZB hat die Zinswende eingeleitet. Der Grund ist natürlich die hohe Inflationsrate von zuletzt 8,1% im Euroraum. Die liegt weit über der Definition von Geldwertstabilität der Notenbank von 2%. Und sie dürfte noch einige Zeit so hoch bleiben. Die Ökonomen der Zentralbank sehen für das laufende Jahr eine Rate von 6,8%, für 2024 immer noch eine von 2,1%. EZB-Präsidentin Christine Lagarde versicherte heute mehrfach, die Zentralbank werde sicherstellen, dass die Inflation mittelfristig zu ihrem Ziel von 2% zurückkehre.
We will make sure that inflation returns to our 2% target over the medium term.
Und so wird die EZB zum 1. Juli die Anleihekäufe einstellen, so wie sie es in den vergangenen Monaten immer wieder kommuniziert hatte. Fällig werdende Anleihen will sie aber zunächst noch reinvestieren. Damit bleibt viel Liquidität im Markt. Dann soll ein erster Zinsschritt um 25 Basispunkte bei der nächsten Ratssitzung im Juli beschlossen werden. Das sei aber nur der Anfang, erklärte Lagarde.
It's not just a step, it's a journey.
Es ist nicht nur ein Schritt, es ist eine Reise, die im Dezember begonnen hat. Wir haben uns im Laufe der Zeit allmählich in die Lage gebracht, wegzukommen von unkonventionellen geldpolitischen Instrumenten. Das wird zum 1. Juli geschehen, damit wir wieder konventionellere Instrumente einsetzen können, also Zinsen.
In order to use more conventional tools, which are the interest rates.
Der Plural sei dabei wichtig, betonte sie.
We expect to raise the key ECB interest rates.
Wir wollen die EZB-Leitzinsen erhöhen, alle drei, sehr wahrscheinlich auch wieder im September. Das Ausmaß dieser Zinserhöhung hängt vom dann aktuellen mittelfristigen Inflationsausblick ab. Und jetzt kommt das Wichtige, wenn der Ausblick bestehen bleibt oder sich verschlechtert, wird ein größerer Schritt bei unserem Treffen im September angemessen sein.
A larger increment will be appropriate at our September meeting.
Damit wäre also im September die Ära der Negativzinsen vorbei. Zudem werden der Hauptrefinanzierungssatz und der Spitzenrefinanzierungssatz, zu dem die Banken sich über Nacht Geld ausleihen können, dann bei voraussichtlich mindestens 0,5%, vielleicht sogar 0,75%. Das sei ein richtiger Schritt, der aber zu spät komme, meinen viele Ökonomen. Carsten Bjeski, Chefvolkswirt der ING, hat jedoch Verständnis für die schwierige Lage der Notenbank.
Wir haben eine Wirtschaft, die irgendwo zwischen Stagnation und Rezession sich bewegt. Wir haben die höchste Inflationsrate in Jahrzehnten. Wir haben Stagflation. Und in so einer Situation muss und will die EZB ihre Geldpolitik normalisieren.
Dass die EZB die Zinsen nicht noch schneller anhebe, könnte auch einen weiteren Grund haben, meint Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. Er sagte heute im Deutschlandfunk:
Nach meiner Meinung hängt das sehr stark damit zusammen, dass Länder wie Italien ihre Hausarbeiten noch nicht gemacht haben, anfällig sind. Und die Mitglieder des EZB-Rates schielen halt immer auf Länder wie Italien. Das scheint mir der Hauptgrund zu sein, warum die EZB so zögerlich vorgeht.
Eine Fragmentierung des Euroraums wolle man vermeiden, gab Lagarde heute auch zu. Wirken werde eine mögliche Zinserhöhung jedoch nicht sofort, sagte sie. Wirkung zeigt die Zinswende jedoch schon bei den Kredit- und Anleihezinsen. Da haben die Märkte seit Jahresbeginn schon viel vorweggenommen. Bis die Zinswende bei den Sparern ankommt, das könnte vermutlich jedoch noch etwas dauern.
Der Bericht war das aus Frankfurt von Brigitte Scholtes. Markus De Mari ist Seniorökonom für Geldpolitik und Finanzökonomik am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Und ihn habe ich vor dieser Sendung gesprochen.
Die EZB kündigt also an, die Zinsen zu erhöhen, erstmals nach 11 Jahren. Zu zögerlich das Ganze oder angemessen?
Also die EZB scheint mir doch sehr zögerlich zu sein, weil dass die Inflation sich doch verfestigt, hat sich doch schon viele Wochen, wenn nicht sogar Monate im Voraus schon gezeigt. Also wir sind jetzt nicht mehr bei 3% Inflation, wir sind ja bei 8% Inflation mittlerweile. Und da muss man sagen, da hat die EZB zu spät reagiert. Sie kann natürlich nicht für die ganze Inflation etwas. Vieles beruht auch darauf, dass Lieferketten zusammenbrechen, wenn China aufgrund der Null-Covid-Strategie Häfen schließt oder wenn natürlich im Zuge des Krieges gegen die Ukraine hier die Energiepreise steigen. Dafür kann die EZB nichts. Aber was sie natürlich wissen musste, war, dass während der Corona-Pandemie viele Haushalte kaum Geld ausgegeben haben und da Konsum nachholen. Und je nachdem auch bereit sind, eine hohe Zahlungsbereitschaft an den Tag zu legen, um Konsum nachzuholen. Beispielsweise für Urlaube oder andere Sachen, die sie während der Pandemie nicht machen konnten. Und das hat es natürlich auch erleichtert, Preise anzuheben. Und damit hätte die EZB rechnen können und das hätte sie durch frühzeitige Zinserhöhungen ausbremsen können.
Das heißt, sie hätte früher reagieren müssen. Die angekündigten Zinserhöhungen, die werden ja auch nicht direkt wirksam, sondern erst am 21. Juli, wenn ich das richtig notiert habe. Dürfte das die Ängste vor einer noch weiter steigenden Inflation verfestigen, noch stärker?
Ich befürchte, dass die EZB da zu spät ist und wir noch etwas länger diese hohen Inflationsraten haben werden, weil es in der Regel mehrere Monate dauert, bis höhere Zinsen die Ausgaben von Unternehmen und Haushalten entsprechend ausbremsen werden. Wir haben natürlich nicht alle Bereiche der Nachfrage, die auch auf Zinsen reagieren. Die Nachfrage nach Nahrungsmitteln reagiert nicht auf Zinsen. Das sind Güter, die sind lebensnotwendig. Da werden Haushalte nicht drauf verzichten können. Genauso ist es beim Wohnen, bei den Heizkosten. Wobei wir jetzt natürlich zum Sommer übergehen. Aber trotzdem, das, worauf die EZB sozusagen einen Einfluss hat, sind Ausgaben, die vom Zins abhängen, Autofinanzierungen, Immobilienfinanzierungen und Ähnliches. Und das dauert natürlich dann auch ein bisschen, weil viele Zinsen natürlich auch längere Laufzeiten haben und nicht sofort auf die Geldpolitik reagieren.
Sie haben ja gerade schon gesagt, die EZB hat zu zögerlich reagiert aus Ihrer Sicht. Wie erklären Sie sich das eigentlich? Weshalb reagiert die EZB erst jetzt? Welche Gründe könnten dafür eine Rolle spielen?
Also im letzten Jahr sah es noch aus, als hätten wir eine Kombination von Einmaleffekten, die dann zum Jahresende auslaufen und dann die Inflation wieder niedrig ist. Und da wollte man nicht überreagieren. Man hat ja im Jahr 2011 bei 3% Inflation damals, auch durch Energiepreise getrieben, 2 Zinserhöhungen gemacht. Damals noch unter dem damaligen Präsidenten Trichet, kurz vorm Übergang zu Mario Draghi, hat man 2 Zinserhöhungen gemacht, auch relativ klein, 25 Basispunkte. Und dann sind mehrere Euro-Länder direkt in die Rezession gegangen. Und dann kamen diese Deflationsgefahren auf. Und da hat man natürlich Angst vor, dass man diesen Fehler wiederholt. Dass man, naja, man dachte, im letzten Jahr, wenn wir jetzt zu früh gegensteuern, dann haben wir wieder dasselbe Problem wie im Jahr 2011. Einige Euro-Länder gehen in die Rezession und dann müssen die Zinsen wieder senken. Und ich glaube, das hatte man, aufgrund dieser Erfahrung hat man eine Zinserhöhung zu lange rausgezögert. Wobei die Situation jetzt auch in gewissem Sinne auch anders ist. Man hat gesehen im Zuge des Abflachens der Corona-Pandemie, dass ja auch die Preise von Gütern gestiegen sind, die relativ selten in den Preisen erhöht werden. Ja, und dass es ein relativ breiter Inflationsanstieg ist, nicht nur durch Energiepreise getrieben, nicht nur durch Nahrungsmittelpreise getrieben, sondern auch in der Breite, weil natürlich auch Haushalte auch Konsum nachholen wollten. Und das hätte man erwarten können und da hätte man früher bremsen können. Und man hätte sich nicht so viel Sorgen um eine Rezession machen müssen.
Herr De Mari, jetzt ist es ja so, dass der Zinssatz um 0,25% angehoben werden soll im Juli. Hätten Sie sich da einen größeren Schritt gewünscht oder hätte das die Gefahr, eine Rezession auszulösen, erhöht?
Ja, der Zinsschritt hätte nicht größer sein dürfen. Das ist schon richtig, aber man hätte mehrere Zinsschritte machen können. Dieses Jahr ist noch ein weiterer möglich. Nächstes Jahr sind wahrscheinlich 4 bis 5 durchaus möglich. Aber es sind natürlich auch einige Monate vergangen mit sehr hoher Inflation, die Haushalte dann aushalten müssen so lange. Man hätte einfach früher anfangen können mit diesem kleineren Zinsschritt. Man hätte es auch noch früher ankündigen können, dass es kommt. In der Regel nimmt der Markt ja Zinserhöhungen auch vorweg. Und man hätte viel früher, viel, viel restriktiver kommunizieren müssen und viel früher ankündigen müssen, dass man entsprechend bei der Inflation auch gegensteuern will.
Zumal es ja so ist, dass wir uns mitten in einer Stagflation ja wohl schon befinden, also hohe Inflation zugleich wirtschaftliche Stagnation. Und Christine Lagarde hat selbst gesagt heute in Amsterdam, dass diese Zinserhöhung keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Inflation haben wird. Weshalb dann überhaupt dieser Schritt?
Naja, das Ziel der Geldpolitik ist ja schon, den Geldwert stabil zu halten. Das ist ihr überragendes Ziel. Sie darf nebenbei auch andere Ziele verfolgen, wie Konjunkturstabilisierung. Aber sie darf das erste Ziel der Geldwertstabilisierung nicht gefährden dadurch. Und jetzt sind wir bei 8% Inflation. Und wenn jetzt die EZB untätig bleibt und bei 8% Inflation einen Negativzins beibehält, das passt nicht mehr so richtig. Von daher sehe ich die EZB da schon unter Zugzwang, etwas machen zu müssen, auch wenn es nicht sofort Wirkung erzielt. Aber jetzt sozusagen die Füße stillhalten und darauf warten, dass die 8% Inflation irgendwann mal wieder sinken, das halte ich nicht für die richtige Politik, weil die Gefahr in der Regel ist, hohe Inflationsraten, die verfestigen sich und die können noch dynamischer werden. Beispielsweise, wenn man in so eine Lohnpreisspirale reinkommt.
Genau, und die könnte ja drohen. Mal schauen, ob es gelingt, die abzuwenden. Gehen wir mal weg von dem Thema Zinserhöhung. Auch die Anleihekäufe, die sollen ja beendet werden. War das eigentlich ein richtiges Instrument, um Finanzmärkte und Staaten zu stabilisieren?
Naja, das Problem, das die EZB ja lange Zeit hatte, ist, dass sie diese Nullzinsgrenze erreicht hatte und sogar in den negativen Bereich gehen musste. Und bevor sie das gemacht hat, hat sie natürlich dann versucht, die langfristigen Zinsen auch zu senken über Anleihekäufe. Das war zum damaligen Zeitpunkt richtig. Einige Euro-Länder hatten ja zeitweise Deflationstendenzen da. Dagegen musste die EZB sich schon stemmen, aber sie hat den Absprung nicht geschafft. Sie hätte viel früher aus diesen Programmen aussteigen müssen. Im Jahr 2020, Anfang von Corona, hat es nochmal so ein Überschießen einiger Zinssätze gegeben. Da hat sie ja auch mit Anleihekäufen drauf reagiert. Aber nachdem sich alles stabilisiert hat und nach der ersten Welle der Aufschwung langsam wieder eingesetzt hat, hätte man viel früher aus diesem Programm aussteigen müssen. Da ist die EZB zu lange zu expansiv geblieben.
Markus Demari war das vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Zum nächsten Thema. Im Osten der Ukraine verstärkt das russische Militär seine heftigen Angriffe. Es scheint derzeit nur eine Frage der Zeit zu sein, wann es den gesamten Donbass unter seine Kontrolle bringt. In den russisch besetzten Gebieten sind jetzt 3 ausländische Kämpfer verurteilt worden, und zwar zum Tode. Stefan Lark.
Es handelt sich um 2 Briten und einen Marokkaner. Gegen das Urteil kann noch Berufung eingelegt werden. 2 der Männer hatten für ukrainische Einheiten in der von Russland eroberten Stadt Mariupol gekämpft. Ein weiterer wurde in der Gegend um Mykolajew gefangen genommen. Ihnen war unter anderem ein Umsturzversuch vorgeworfen worden. Der Separatistenführer der sogenannten Volksrepublik Donetsk, Puschilin, hatte ihnen monströse Verbrechen vorgeworfen. Auf ukrainischer Seite kämpften viele Freiwillige aus dem Ausland. Die Regierung in Kiew hatte sie dazu aufgerufen. Von russischer Seite werden die Freiwilligen nicht als normale Soldaten, sondern als Söldner betrachtet. Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Konaschenkov hatte erklärt, für sie würden die internationalen Regeln zur Behandlung von Kriegsgefangenen nicht gelten. Die ukrainischen Truppen erleiden Tag für Tag hohe Verluste bei dem Versuch, russische Angriffe im Donbass abzuwehren. Der ukrainische Verteidigungsminister Reznikow sprach heute auf Social-Media-Kanälen von bis zu 100 getöteten Soldaten und rund 500 Verwundeten täglich. Reznikow erklärte, Russland übe allein schon durch die Masse an Soldaten und Material an der Front Druck aus, gerate aber ins Stolpern wegen des starken Widerstandes der Ukraine. Auch Moskau erleide starke Verluste. Besonders umkämpft sind Lysychansk und Sjewarodonezk, die letzten beiden Städte im Gebiet Luhansk, die noch nicht gänzlich unter russischer Kontrolle stehen. Nach Angaben des dortigen Gouverneurs Serhii Haidai ist Sjewarodonezk aber fast komplett von russischen Einheiten eingenommen worden. Man könne die Stadt zurückerobern, sobald man neue Waffen bekäme. Wenn wir erstmal über Artillerie mit großer Reichweite und über ausreichend Kampfausrüstung verfügen, um Artillerieduelle mit der russischen Artillerie austragen zu können, dann können unsere Spezialeinheiten die Stadt in 2 bis 3 Tagen säubern. Haidai berichtete auch, dass russische Truppen die Chemiefabrik in Severodonetsk beschossen hätten, in deren Luftschutzbunkern hunderte Zivilisten Zuflucht gesucht haben. 4 Menschen seien dabei getötet worden. Die Nachbarstadt Lysychansk wird nach seinen Angaben noch vollständig von der ukrainischen Armee kontrolliert, aber täglich von russischen Truppen bombardiert. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky bezeichnete Severodonetsk in seiner nächtlichen Videoansprache als Epizentrum des Krieges. Was den Stand am 105. Tag des Kriegs anbelangt, bleibt Severodonetsk das Epizentrum der Konfrontation im Donbass. Wir verteidigen unsere Positionen und fügen dem Feind signifikante Verluste zu. Das ist eine erbitterte Schlacht, sehr schwierig. Wahrscheinlich eine der härtesten des gesamten Krieges. Ich danke allen, die uns dort verteidigen. Das Schicksal des Donbass wird in vielerlei Hinsicht dort entschieden. In der Ukraine wird befürchtet, dass russische Truppen nach der vollständigen Eroberung des Donbass verstärkt Ziele weiter westlich und im Zentrum der Ukraine angreifen könnten. Nach Einschätzung britischer Geheimdienste haben russische Einheiten nun wieder die Stadt Izium verstärkt ins Visier genommen. Sie liegt nördlich des Gebietes Luhansk. Wie es in der Mitteilung aus dem Verteidigungsministerium in London hieß, seien russische Verbände dort vorgerückt und verstärkten ihre Aktivitäten. Die Ukraine hingegen berichtet von Erfolgen im Süden des Landes. Bei einer Gegenoffensive sei es gelungen, Gebiete in der Region Cherson zurückzuerobern. Russische Truppen würden bei ihrem Rückzug Gelände verminen und Barrikaden errichten. Berichte aus dem Kampfgebiet lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
Wie kann verhindert werden, dass zu der Katastrophe des Ukraine-Kriegs nicht noch eine Hungersnot tritt? Millionen Tonnen Getreide stecken in der Ukraine fest und können wegen des blockierten Schwarzen Meers nicht abtransportiert werden. Agrarminister Özdemir, der ist jetzt nach Polen gereist, um mit seinem polnischen Amtskollegen über mögliche Lösungen zu beraten. Mehr dazu von David Zajons.
Die Ernährung der Welt hängt unter anderem an der Ukraine. Trotz des Krieges schaffen es die Landwirte dort, Getreide zu produzieren. Ins Ausland verkaufen können sie es aber kaum, denn die russische Armee hat die Seewege blockiert. Vor allem über diese Angelegenheit hat Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir mit seinem polnischen Amtskollegen Henryk Kowalczyk gesprochen. Das wichtigste Thema war, wie wir die Ukraine beim Getreideexport unterstützen können. Polen als direktes Nachbarland der Ukraine hat dabei eine besondere Verantwortung. Wir versuchen, Hilfe zu leisten. In einigen Tagen werde dazu sein ukrainischer Amtskollege in Polen zu Gast sein, sagte der polnische Landwirtschaftsminister Kowalczyk. Die polnische Regierung versucht verstärkt, ukrainische Getreideexporte über Polen per Schiene und Lkw zu ermöglichen. Und Cem Özdemir sagte dafür Deutschlands Unterstützung zu.
Wir versuchen, alles, was wir an verfügbarem Gefährt haben, ob es Güterwagen sind, ob es Lastwagen sind, hier massiv zu helfen.
Denn für die Ernährung der Welt habe der Krieg dramatische Folgen, so Özdemir. Es sei ein zynisches Spiel Putins, den Hunger als Krisenverschärfung einzusetzen. Die ukrainische Seite würde pro Monat gerne 4,5 Millionen Tonnen Getreide über Polen transportieren lassen. Die polnische Regierung sieht sich in nächster Zeit aber lediglich in der Lage, monatlich etwa 1/3 davon durch ihr Land zu befördern. Und auch Cem Özdemir bremste Erwartungen, was alternative Routen für Getreideexporte angeht.
Alle Bemühungen, die wir hier treffen, und wir müssen sie noch dramatisch intensivieren, werden das Problem nicht lösen, dass wir über die Donau, dass wir über die Straße, über die Schiene die Güter aus der Ukraine rauskriegen, weil wir nicht in der Lage sind, die Mengen, um die es geht, abzutransportieren über die Alternativrouten. Wir kommen da logistisch an unsere Grenzen.
Deshalb sei es zentral, der Ukraine dabei zu helfen, dass sie schnellstmöglich ihre Souveränität zurückgewinne, so Özdemir. Der Transport über den Seeweg wäre dann wieder möglich. In diesem Ziel sind sich Cem Özdemir und sein polnischer Amtskollege einig.
Sie hören das Journal von Mitternacht im Deutschlandfunk. Jetzt ist es 23.30 Uhr und wir kommen damit zu unseren Kurzberichten. Im Streit um das iranische Atomprogramm hat Teheran erklärt, Überwachungskameras der Internationalen Atomenergiebehörde entfernt zu haben. Clemens Fernkotte.
Der Iran hat nach Worten von IAEO-Chef Rafael Grossi 27 Überwachungskameras aus seinen Nuklearanlagen abgebaut. Damit steige das Risiko, dass die Internationale Atomenergiebehörde in 3 bis 4 Wochen nicht mehr nachverfolgen könne, wie weit der Iran bei der Anreicherung von hochgradigem Plutonium sei. Grossi sagte auf einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz am Sitz der Internationalen Organisation in Wien, der Abbau der 27 Überwachungskameras stelle eine, Zitat, ernste Herausforderung dar. Das wäre ein fataler Rückschlag für die Verhandlungen über eine Wiederbelebung des Atomabkommens zwischen dem Iran und China, Russland, Frankreich, Großbritannien und Deutschland. Die USA hatten 2018 unter dem damaligen Präsidenten Trump das 3 Jahre zuvor geschlossene Abkommen einseitig aufgekündigt. Anschließend fühlte sich auch der Iran nicht mehr an die Vereinbarung gebunden. Nur geringe Mengen an niedrig angereichertem Plutonium unter Kontrolle der Internationalen Atomenergiebehörde im Gegenzug zur Aufhebung von Wirtschaftssanktionen zu produzieren. Bei den 27 entfernten Überwachungskameras handelt es sich nach Worten von Grossi um nahezu all diejenigen Einrichtungen, die nach Abschluss des Atomabkommens 2015 von der Internationalen Atomenergiebehörde dort zur Kontrolle aufgestellt worden sind.
Die Ständige Impfkommission empfiehlt eine Impfung gegen Affenpocken für bestimmte Risikogruppen. Vera Wolfskämpf.
Impfen lassen sollten sich Erwachsene, die engeren Kontakt mit einer infizierten Person hatten oder ein erhöhtes Ansteckungsrisiko für Affenpocken haben. Die Ständige Impfkommission STIKO empfiehlt die Impfung für Laborpersonal, das mit infektiösen Proben zu tun hat, und für Männer, die gleichgeschlechtliche sexuelle Kontakte mit wechselnden Partnern haben. Der Grund sei, dass Fälle in Deutschland bisher ausschließlich in dieser Gruppe aufgetreten seien und sie deshalb besonders geschützt werden solle. Laut der schriftlichen Mitteilung gibt es einen zugelassenen Pockenimpfstoff in der EU, Imvanex, der auch gegen Affenpocken schütze. Da der Impfstoff zunächst nur eingeschränkt verfügbar sei, sollen bevorzugt Personen geimpft werden, die engen Kontakt mit Infizierten hatten. Es brauche 2 Impfungen im Abstand von mindestens 4 Wochen. Wer bereits gegen Pocken geimpft ist, benötige nur eine Dosis. Die STIKO hat die entsprechende Empfehlung heute den Bundesländern und Fachkreisen zur Stellungnahme übermittelt. Anschließend wird sie offiziell veröffentlicht. In Deutschland sind seit Mai mehr als 130 Fälle von Affenpocken erfasst worden. Die Viruserkrankung ist nur bei sehr engem Kontakt übertragbar, etwa über Hautverletzungen, Schleimhäute oder Atemwegssekrete.
Fleisch soll teurer werden, Obst und Gemüse billiger. Das schlägt das Umweltbundesamt vor. Hans-Joachim Viehweger.
Pflanzliche Grundnahrungsmittel wie Obst, Gemüse, Getreideerzeugnisse und pflanzliche Öle sollten vollständig von der Mehrwertsteuer befreit werden. Das ist die Kernforderung des Umweltbundesamtes. Das würde die Bürger um 4 Milliarden Euro im Jahr entlasten, Haushalte mit einem niedrigen Einkommen, die besonders viel Geld für Lebensmittel ausgeben würden, am meisten profitieren, sagt Dirk Messner, der Präsident des Umweltbundesamtes. Steuerliche Erleichterungen könnte es aber auch für die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs, bei bestimmten Reparaturen, der Anschaffung von Solaranlagen und Maßnahmen zur Heizungsoptimierung geben. Im Gegenzug sollte die Mehrwertsteuer auf Fleisch, Milch und andere tierische Produkte von derzeit 7% auf 19% erhöht werden. Wenn weniger tierische Produkte verzehrt werden, helfe das direkt dem Klima, so das Umweltbundesamt. Da die Preise für tierische Produkte aber bereits stark gestiegen sind, sollte eine solche Steuererhöhung aus sozialen Gründen erst später folgen. Die Entlastung durch günstigeres Brot, Obst und Gemüse schon früher.
Zur Börse. Der Tag war geprägt durch die angekündigte Zinserhöhung der EZB. Nicolas Buschlüter von der Börse in Frankfurt am Main.
Die neuesten Entscheidungen der Europäischen Zentralbank sorgen in der Finanzwelt wie üblich für geteilte Meinungen. Zinswende schön und gut, sagen einige Ökonomen, aber doch viel zu spät. Und warum wieder nur so halbherzig? 0,25% mehr beim Leitzins im Juli. Andere finden dagegen genau richtig bei so vielen weltweiten Unsicherheiten lieber auf einen graduellen Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik zu setzen. Eines traf aber Finanzexperten beider Lager gleichermaßen unvorbereitet: die neueste Inflationsprognose der Zentralbank. Die Geldentwertung im Euroraum wird demnach höher steigen und länger bleiben als noch im März angenommen. Als Ursache verwies EZB-Präsidentin Lagarde auf die hohen Energiepreise durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Diese Aussicht erwischte die Anleger kalt und die Kurse an der Börse begannen prompt zu purzeln. Schließlich könnte die Erholung der Wirtschaft nach der Corona-Pandemie jetzt wegen der Inflation noch länger dauern und Gewinne schmälern. Am Ende verliert der DAX rund 1,5%. 14.199 Punkte sind der niedrigste Schlusskurs seit 2 Wochen. Der Eurokurs geht dagegen auf Berg- und Talfahrt. Normalerweise profitiert er von angekündigten Zinssteigerungen der EZB. Wegen der Inflationssorgen notiert aber auch er deutlich schwächer bei $1,0656.
Ab dem Jahr 2035 sollen die Automobilhersteller in der EU keine Autos mit Verbrennermotor mehr verkaufen dürfen. Dafür hat sich das EU-Parlament gestern ausgesprochen. Doch das Parlament in Straßburg ist hier nicht allein entscheidend. Die EU-Mitgliedsländer haben ein Wort mitzureden und da blicken viele natürlich auch nach Deutschland. Und hier droht der nächste Koalitionskrach. Panayotis Gavrilis.
Grüne und SPD begrüßen hierzulande die Entscheidung. Die FDP kritisiert hingegen den Beschluss, sowie Bundesverkehrsminister Volker Wissing.
Entscheidend ist, dass wir technologieoffen bleiben, weil es ein schwieriger Transformationsprozess ist und es um sehr viel geht. Es geht um die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger, um Mobilität im Alltag, um Teilhabe, die Organisation des Wegs zum Arzt im ländlichen Raum, der Besuch von Familienangehörigen.
Die europäischen Abgeordneten erteilten auch klimafreundlichen synthetischen Kraftstoffen, sogenannte E-Fuels, eine Absage. Sie könnten nicht positiv auf die neuen CO2-Flottengrenzwerte angerechnet werden. Darauf hatten manche Automobilkonzerne gehofft. Und darauf setzt auch nach wie vor Volker Wissing von der FDP.
Klar, klimaneutral, aber nicht, indem man Technologien verbietet, die beispielsweise mit synthetischen Kraftstoffen im Verbrennungsmotor einen Beitrag leisten können, Mobilität und Klimaschutz miteinander in Einklang zu bringen.
Noch im März hatte Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen sich ausdrücklich hinter die EU-Kommission und ihren strengeren Klimazielen gestellt. Das bedeutet, mit Verbrennermotoren bei Pkw und Transportern bis 2035 abzuschließen, sagte Lemke damals. Zudem hatte sie erklärt, mit E-Fuels betriebene Verbrennungsmotoren sind nach 2035 nur außerhalb der CO2-Flottengrenzwerte eine Option. Die Flottengrenzwerte sagen aus, wie viel Gramm CO2 ein neues Auto pro gefahrenen Kilometer ausstoßen darf. Der Riss geht nicht nur durch die Koalition, sondern auch durch die Automobilbranche. Hildegard Müller, Präsidentin des lobbystarken Verbandes der Automobilindustrie, kritisiert das mögliche Verbrenner aus und damit nur auf E-Autos zu setzen. In der ARD sagte sie, dass es in Deutschland und in weiten Teilen Europas keine ausreichende Ladeinfrastruktur für E-Autos gebe und spricht sich wie die FDP für Alternativen zum Diesel oder Benzin aus.
Synthetische Kraftstoffe sind allein schon für den Bestand wichtig. Wir haben derzeit rund 280 Millionen Verbrennungs-PKWs. Das heißt, Klimaneutralität schaffen wir nicht, wenn wir nicht zum Beispiel auch die Bestandsautos über synthetische Kraftstoffe einbeziehen. Und all das fehlt uns in den aktuellen Beschlüssen der Europäischen Union und deshalb haben wir das kritisiert.
Nicht so kritisch sehen es wiederum VW und Mercedes-Benz. Es sei ein ambitioniertes, aber erreichbares Ziel formuliert worden, so Volkswagen. Die Wende zur Elektromobilität sei unumkehrbar, sie sei die ökologisch, technologisch und wirtschaftlich einzig sinnvolle Möglichkeit, um Verbrennungsmotoren schnellstmöglich zu ersetzen. Noch ist das Verbrenneraus ab 2035 nicht beschlossen. Nun sind die Mitgliedstaaten an der Reihe, sich mit der EU zu einigen. Doch wie steht die Bundesregierung dazu? Katharina Dröge, Grünen-Fraktionschefin, sagt, es gebe im Koalitionsvertrag die klare Vereinbarung, auf europäischer Ebene zu unterstützen, dass ab 2035 nur noch CO2-neutrale Fahrzeuge zugelassen werden dürfen. Für Deutschland müsse dies entsprechend früher gelten, so Dröge. Der Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner entgegnet auf Twitter, der EP-Beschluss widerspreche dem Geist des Koalitionsvertrages. Als Bundesregierung sollte man jetzt auf Technologieoffenheit drängen. Ohne Änderung sei eine Zustimmung Deutschlands nicht vorstellbar. Das heißt, der Streit innerhalb der Koalition ist bereits in vollem Gange.
Eigentlich ist es ja durch Gesetz beschlossene Sache. Am Ende des Jahres werden die drei Atomreaktoren, die noch am Netz sind, abgeschaltet. Dem vorgeschaltet waren jahrelange Debatten, ein Ausstieg aus dem Ausstieg und eine erneute Kehrtwende nach Fukushima. Jetzt aber, durch die explodierenden Energiepreise, ist das Thema plötzlich wieder auf dem Tisch. Die FDP fordert, über den Ausstieg noch einmal nachzudenken. Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio.
Das Thema Kernenergie sei noch nicht vom Tisch, sagte der energiepolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Landtag von Schleswig-Holstein, Oliver Kombarski, im Deutschlandfunk. Man könne bei den drei noch laufenden Meilern darüber nachdenken, den Betrieb zu strecken.
Das heißt nicht alles komplett, sag mal, abbrennen, in Anführungsstrichen, sondern eben da den Zeitraum zu strecken, im Sommer ein bisschen weniger, also nicht Volllast zu fahren. Und dann hätte man eben auch noch Zeit, ne, das Personal ist da, und man hätte eben auch Zeit, auch Brennstoffe nachzubestellen.
So Kombarski. Auch sein Parteichef Christian Lindner betonte, er sei offen für eine Debatte über eine Laufzeitverlängerung. In der ARD sagte er,
wir müssen unideologisch über Fragen der Energieversorgung sprechen. Es geht um Bezahlbarkeit und um die Einsparung von CO2-Emissionen. Viele denken da neu. Wir haben sichere Kernkraftwerke.
Allerdings meinte der Finanzminister in der Bild-Zeitung auch, er sei wirtschaftlich nicht überzeugt, dass sich neue Investitionen in Kernkraft wirklich rechneten. Auch die Union will diese Debatte führen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sprach sich jüngst für eine Verlängerung der Laufzeit der letzten drei Kernkraftwerke aus. Bis mindestens Anfang 2024 als Sicherheitsreserve. Bayerns Industrie ist massiv abhängig von russischem Gas. Und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sieht Atomkraft auch nach Ende dieses Jahres als Option. Grüne und SPD hingegen wollen raus aus der Kernkraft.
Ideologiefrei fachlich wurde das Thema Anfang der Legislatur nochmal durchgeprüft. Es ist aus den Fachministerien heraus entschieden und politisch auch, dass es keinen Weg in Deutschland weitergehen wird.
Meinte Wirtschaftsminister Robert Habeck. Auch die Betreiberfirmen der Atomkraftwerke zeigen sich zurückhaltend. Ein Sprecher der RWE AG sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, ein Weiterbetrieb über das Ausstiegsdatum Ende 2022 hinaus wäre mit hohen Hürden technischer als auch genehmigungsrechtlicher Natur verbunden. Es gebe eine klare gesetzliche Regelung zur Abschaltung der Kernkraftwerke. Die Frage der Energieversorgung ist aber nicht die einzige, über die es keine Einigkeit gibt in der Ampel, bei der die FDP auf der einen und SPD und Grüne auf der anderen Seite stehen. So wird seit einigen Tagen über eine sogenannte Übergewinnsteuer debattiert, die Unternehmen treffen soll, die stark von der jetzigen Krise profitieren. Die Liberalen lehnen eine solche Steuer ab. SPD und Grüne können sich diese durchaus vorstellen, vor allem für die Mineralölkonzerne. In diesem Zusammenhang wird auch über den eben erst eingeführten sogenannten Tankrabatt debattiert, der nicht die Wirkung zeigt, die sich die Regierung davon erhofft hatte, weil die Entlastung nicht bei den Autofahrern und Fahrerinnen ankommt. Unterschiedliche Auffassungen in der Ampel gibt es auch, wenn es grundsätzlich um die zukünftige Steuerpolitik geht. So will die FDP Entlastungen bei der Lohn- und Einkommensteuer unter anderem, um der sogenannten kalten Progression entgegenzuwirken. Man könne über das Thema reden, sagte Grünen Haushaltspolitiker Sven-Christian Kindler dem Handelsblatt, stellt aber auch Bedingungen. Nämlich die Gegenfinanzierung über eine Erhöhung der Einkommenssteuer für Spitzenverdiener. Auch die SPD steht einer Erhöhung des Spitzensteuersatzes positiv gegenüber. Die Liberalen lehnen dies ab, wollen stattdessen an anderer Stelle im Haushalt sparen, um Entlastungen zu finanzieren.
Dass wichtige Entscheidungen im Europäischen Rat einstimmig getroffen werden müssen, das ist der EU schon häufig auf die Füße gefallen. Zuletzt blockierte Ungarns Ministerpräsident Orbán einen Boykott russischen Erdöls. Dann stoppte er den Plan, den Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche Kyrill auf die Sanktionsliste der EU zu setzen. EU-Parlamentarier fordern deshalb jetzt eine Reform. Mehr dazu von Peter Kapern.
Eigentlich, so der Grünen-Abgeordnete Daniel Freund in der Debatte, eigentlich sei es überraschend einfach zu begründen, warum die EU-Verträge geändert werden müssen. Dafür brauche es nur vier Worte.
It's surprisingly easy to say why the EU needs reform in four words. Orbán has a veto.
Orbán hat ein Veto. Das alleine genüge schon, um klarzumachen, warum die EU ihre grundlegenden Regeln ändern müsse. Und in der Tat, die Art und Weise, in der Viktor Orbán den Rest der EU-Mitgliedstaaten noch kürzlich in der Frage der Russland-Sanktionen mit seinen Veto-Drohungen düpiert hat, hat dem Projekt Vertragsänderung zusätzliche Unterstützer angebracht. Seinen Ursprung hat es in der Konferenz zur Zukunft Europas. Ein Jahr lang bis zum Europatag am 9. Mai hatten 800 im Zufallsverfahren ausgewählte Bürger debattiert, welche Reformen der EU sie für nötig halten. Jetzt, so die SPD-Abgeordnete Gabriele Bischoff, müsse man daraus die Konsequenzen ziehen.
Wir haben den Bürgerinnen und Bürgern, die wir zusammengerufen haben, eins versprochen. Dass wir ihre Vorschläge ernst nehmen.
Allerdings, auf der Forderungsliste finden sich einige Punkte, die sich ohne eine Änderung der Verträge nicht umsetzen lassen. Und für eine solche Änderung der Verträge gibt es ein genau festgelegtes Verfahren. Schritt Nummer 1, ein Konvent muss einberufen werden. Und genau das fordert das Europaparlament in der heute beschlossenen Resolution. Diese Forderung liegt nun auf dem Tisch des Rates und dort präsidiert derzeit der französische Staatspräsident.
Die Forderung an Macron lautet klar und deutlich, nicht nur Reden halten, sondern konkret werden,
sagte der CDU-Abgeordnete Sven Simon. Soll heißen, schon beim nächsten Gipfel Ende Juni soll er dafür sorgen, dass ein Konvent förmlich einberufen wird. Sein Europaminister Clément Beaune signalisierte in Straßburg schon mal Wohlwollen.
Nous soutiendrons cette ambition. Nous sommes favorables à l'idée d'une convention.
Sanktionen sollen künftig mit qualifizierter Mehrheit beschlossen werden können. Der Zwang zur Einstimmigkeit soll aus den EU-Verträgen gestrichen werden. Dazu soll die EU neue Kompetenzen in der Gesundheits- und der Energiepolitik bekommen. Und das Europaparlament verlangt, künftig wie alle nationalen Parlamente über das Initiativ- und das Budgetrecht verfügen zu können. Die sogenannten proeuropäischen Fraktionen konnten sich nur mit Mühe auf eine gemeinsame Resolution verständigen. Der Streitpunkt: EU-Kompetenzen in der Sozialpolitik. Nochmal der CDU-Abgeordnete Sven Simon.
Wer Maximalforderungen aufstellt, die Europäische Union zu einem sozialistischen Projekt umgestalten will, der wird verlieren.
Sozialdemokraten, Liberale und Grüne lenkten ein, die Mehrheit für die Resolution stand. Totalopposition gegen einen Konvent, allerdings auf der rechten Seite des Parlaments. Gunnar Beck, AfD.
We will support any initiative to bring the EU back to reason, prosperity and democracy and to save us from a dysfunctional EU-State.
Er werde alles unterstützen, was die EU zur Vernunft, zum Wohlstand und zur Demokratie führe und einen dysfunktionalen EU-Staat verhindere.
Der Bericht von Peter Kapern war das. Der Krieg gegen die Ukraine, er wird auch im Netz geführt. Kein Wunder, dass das Treffen der digitalen Bohème in Berlin, die Republika, auch durch den Krieg überschattet ist. Erstmals stattete Kanzler Olaf Scholz dem Treffen einen Besuch ab. Johannes Kuhn hat den Tag verfolgt.
Digitalpolitik ist in diesen Zeiten auch Geopolitik. Und so skizzierte Bundeskanzler Olaf Scholz bei seinem Auftritt durchaus deutlich einen Systemwettbewerb im Internet.
Wir erleben Zensur und Überwachung in China. Und wir überleben den Versuch der völligen Abschottung des russischen Informationsraums durch Putins Staatsmacht leider oft mit Erfolg. Kurz gesagt, aus dem Internet ist in Teilen leider bereits ein Splinternet geworden.
Dem zersplitterten Internet müsse jener Block, zu dem sich auch Deutschland zählt, etwas entgegensetzen, so der SPD-Politiker.
Es gilt, das Internet als den progressiven, demokratisierenden Raum für weltweite Vernetzung und Wissensaustausch zu erhalten und zu stärken. Das bedeutet Zeitenwende digitalpolitisch.
Schon seit einigen Monaten arbeiten EU, USA, Japan, Großbritannien und Australien daran, eine gemeinsame digitale Interessenspolitik zu entwickeln. Was auch daran liegt, dass China in den vergangenen Jahren wachsenden Einfluss bei internationalen Internetstandardisierungsgremien gewonnen hat und das Modell von Zensur und Abschottung global durchaus Interessenten findet. Zugleich, und das wurde auf der Republika deutlich, ist diese vermeintliche Wertegemeinschaft durchaus widersprüchlich. Nicht nur, weil die USA und Europa unterschiedliche Interessen bei der privatwirtschaftlichen Überwachung persönlichsten Verhaltens zu Werbezwecken haben, sondern auch, weil es eben auch innerhalb der EU unterschiedliche Interessen gibt. Daran erinnerte Digital- und Verkehrsminister Volker Wissing bei seinem Auftritt.
Die Freiheit im Netz muss kontinuierlich verteidigt werden, auch und gerade ganz aktuell in der Europäischen Union. Häufig wurden in der Vergangenheit unterstützenswerte Ziele mit den falschen Mitteln erreicht, wurden Freiheitsrechte für andere Interessen relativiert.
Wissing meint damit einen Entwurf der EU-Kommission, der unter dem Namen Chat-Kontrolle bekannt ist. Messenger wie WhatsApp sollen verpflichtet werden, Nachrichten ihrer Nutzer auf Inhalte mit pädophilen Gewaltdarstellungen durchsuchbar zu machen. Der FDP-Politiker positionierte sich deutlich gegen diese Pläne. Die Chatkontrolle sei nicht zielführend, es brauche stattdessen mehr Ermittler.
Die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland müssen weiterhin sicher sein, dass ihre private, verschlüsselte Kommunikation auch im Netz staatlich nicht massenhaft überwacht wird. Die WhatsApp-Chatgruppe mit der Familie oder der Fußballgruppe oder die Gespräche unter Freunden müssen das bleiben, was sie sind. Privat.
Dass der Wortstamm digital 226 Mal im Ampelkoalitionsvertrag vorkommt, war zuletzt in der politischen Schwerpunktsetzung kaum zu erkennen. In einigen Wochen soll die Veröffentlichung einer Digitalstrategie Klarheit über Schwerpunkte und Leuchtturmprojekte bringen. Olaf Scholz beschrieb die Rolle, die der Staat bei der digitalen Modernisierung des Landes spielt, so.
Den Beitrag, den wir leisten können, ist dafür zu sorgen, dass die Infrastrukturen sich entwickeln. Den Beitrag, den wir leisten können, ist, die unternehmerischen Potenziale der Start-up-Szenerie zu nutzen. Und der Beitrag, den wir leisten können, ist auch einfach, indem wir als Staat uns selber digitalisieren, auch.
Womit einige Sorgenprojekte der letzten Jahre angesprochen wären. Im Glasfaserausbau hängt Deutschland im internationalen Vergleich zurück. Die Bundesregierung verspricht hier Vollverkabelung bis 2030. Die flächendeckende Möglichkeit zum Online-Besuch beim Bürgeramt war bis Ende diesen Jahres geplant. Nun sollen etwa 3 Dutzend Leistungen online verfügbar sein. Zum Beispiel Hochschulzulassung, Antrag auf Eheschließung oder Ausweisantrag. Für Olaf Scholz selbst kommt dies zu spät. Wie der Bundeskanzler erzählte, musste er heute seinen Personalausweis persönlich auf dem Amt beantragen.
Hatte der tödliche Zwischenfall an der Berliner Gedächtniskirche gestern einen politischen Hintergrund? Seit heute scheint klar, dass die Behörden jedenfalls nicht davon ausgehen. Der mutmaßliche Täter soll in der Psychiatrie untergebracht werden. Sebastian Engelbrecht berichtet.
Die Berliner Staatsanwaltschaft hält es für wahrscheinlich, dass der Amokfahrer nicht schuldfähig war. Er tötete auf der Berliner Tauentzienstraße eine Frau und verletzte 31 Personen. Sebastian Büchner, Sprecher der Staatsanwaltschaft, erklärte vor der Presse:
Was gestern noch ein bisschen unsicher war, hat sich jetzt im Laufe der heutigen Ermittlungen noch weiter erhärtet. Es gibt also tatsächlich Anhaltspunkte dafür, dass es eine psychische Beeinträchtigung bei dem Beschuldigten gab, die auch Anlass war für die gestrige Tat. Man hat im Rahmen der Durchsuchung Medikamente gefunden.
Die Staatsanwaltschaft beantragt daher, den 29-jährigen Deutsch-Armenier aus Berlin in einer psychiatrischen Einrichtung unterbringen zu lassen, zumindest bis zur Gerichtsverhandlung.
Inzwischen hat er auch über seinen Verteidiger behandelnde Ärzte von der Schweigepflicht entbunden. Insofern spricht recht viel für eine paranoide Schizophrenie. Was es jedenfalls nicht gibt, sind Anhaltspunkte für irgendeine Art von terroristischem Hintergrund bei dem ganzen Geschehen. Aber eben auch ein Unfall wird sich vor diesem Hintergrund ausschließen lassen.
Bislang sei der Mann bei den ermittelnden Behörden noch nicht als psychisch auffällig bekannt. Trotz der psychischen Störung und der möglichen Schuldunfähigkeit geht die Berliner Staatsanwaltschaft von einer vorsätzlichen Tat des Mannes aus.
Der Unterbringungsbefehl, der heute beantragt wird, hat als Vorwurf einmal einen vollendeten Mord und dann insgesamt 31 Fälle des versuchten Mordes. Die Mordmerkmale sind Heimtücke und Begehung mit gemeingefährlichen Mitteln. Und dazu auch noch, jetzt wird sozusagen rechtlich tateinheitlich, auch noch einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr mit Lebensgefährdungsabsicht und gefährliche Körperverletzungen hinsichtlich der insgesamt 31 verletzten Personen.
In dem Renault Clio, den der Täter über Bürgersteige und in eine Parfümerie gesteuert hatte, fand die Polizei 2 handgeschriebene Plakate. Darauf ging es nach Informationen der Staatsanwaltschaft um den Bergkarabach-Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan. Diese Plakate hätten aber keinen Bezug zur Tat, erklärte Büchner. Unter den 31 Verletzten schwebt nach Auskunft der Staatsanwaltschaft noch eine Person in Lebensgefahr, nämlich der Lehrer der Schulklasse aus dem hessischen Bad Arolsen, die auf der Tauentzienstraße unterwegs war. Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey verwies im RBB auf die schnelle Reaktion von Rettungs- und Hilfskräften.
Es ist ja im letzten Jahr ein Gesetz verabschiedet worden für die psychosoziale Notfallversorgung in so einem akuten Fall, auch in der akuten Phase nach dem Notfall. Da geht es um den koordinierten Einsatz aller Rettungskräfte, auch den koordinierten Einsatz mit den Notfallseelsorgern. Da sind klare Pläne erarbeitet worden und die haben gestern vorbildlich gegriffen.
Berlin hat seit 2018 eine zentrale Anlaufstelle für Betroffene von Terroranschlägen und Großschadensereignissen und deren Angehörige. Sie koordiniert die psychosozialen und finanziellen Angebote des Staates für die Opfer der Tat.
Aus Berlin war das der Bericht von Sebastian Engelbrecht. Fehlt jetzt noch der Blick in die Kommentarspalten der Tageszeitungen von morgen. Tobias Thiem hat die Presseschau zusammengestellt und präsentiert von Martina Sturmwende. Bitte schön.
Die Europäische Zentralbank hat für Juli eine Zinserhöhung angekündigt. Außerdem sollen bereits ab Ende Juni keine Staatsanleihen mehr von der EZB gekauft werden. Dazu schreibt die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle: Europa kommt jetzt auf die Rüttelstrecke. Steigende Zinsen erhöhen das Risiko von Pleitewellen bei Unternehmen wie Privatleuten. Auch für Regierungen wird es schwerer, an frisches Geld zu kommen. Und dies in einer Zeit, die höhere Militärausgaben erzwingt. Verteilungskonflikte etwa um Sozialetats werden härter. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung notiert: Spät kommt ihr, doch ihr kommt, ruft in Schillers Wallenstein der Generalfeldmarschall Ilo dem Grafen Isolani zu. Spät kommt auch die Europäische Zentralbank zum Kampf gegen die von ihr lange unterschätzte Inflation. Die Inflation im Euroraum hat die Europäische Zentralbank in den vergangenen Jahren selbst verursacht, erläutert die Nordwestzeitung aus Oldenburg. Durch Negativzinsen und den Ankauf von Staatsanleihen hat sie den Markt mit Geld überschwemmt, das aus dem Nichts geschaffen wurde. Damit sollte die Konjunktur angekurbelt werden. Damit hat die EZB ihr Mandat verletzt. Das besteht in der Erhaltung der Geldwertstabilität, nicht in Konjunkturpolitik. Was nun beschlossen wurde, ist zu spät und zu wenig. Die Augsburger Allgemeine merkt an: Viel zu spät und viel zu schüchtern. Die Europäische Zentralbank erhöht die Zinsen nur minimal. Und das auch erst im Juli. So wird Präsidentin Lagarde die Rekordinflation im Euroraum nicht erfolgreich bekämpfen. FDP-Chef Lindner wirbt dafür, eine Rückkehr zur Kernkraft nicht kategorisch auszuschließen. Die Menschen erwarteten, dass wegen des Klimaschutzes, der Abhängigkeit von russischen Energielieferungen und der Inflation alle Möglichkeiten erwogen würden. Die Heilbronner Stimme kommentiert: Langsam muss die Frage erlaubt sein, wann die ständig wiederkehrende Atomkraftdebatte ein Ende nimmt. Selbst die Betreiber haben längst mit dem Thema Atomkraft abgeschlossen. Dass ausgerechnet FDP-Chef Christian Lindner diese rückwärtsgewandte Debatte anstößt, kann nur bedeuten, dass er von seinem verkorksten Tankrabatt ablenken will. Der Münchner Merkur ist folgender Meinung: Überraschend am Atomvorstoß von FDP-Chef Lindner ist nur, dass er so spät kommt. Viel zu lange haben die Liberalen geschwiegen, aus Angst, die Grünen zu verärgern und die Ampelflitterwochen zu verderben. Wenn die Regierung ihr Wort von der Zeitenwende ernst nimmt, führt an längeren Laufzeiten für die verbliebenen deutschen Atommeiler kein Weg vorbei.
Die Presseschau war das, präsentiert von Martina Sturm-Wende. Schönen Dank. Damit geht das Journal von Mitternacht zu Ende. Gleich nach den Nachrichten hier die Fazit in der Radionacht, heute mit Marietta Schwarz. Am Mikrofon war Dirk-Oliver Heckmann. Ihnen danke fürs Interesse und eine angenehme Nacht.